Können Johannes 21 aufschlagen. Wir lesen ab Vers 9 mal bis ans Ende vom Kapitel. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer angelegt und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt von den Fischen her, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153 auf das Land, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du, da sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er spricht zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jüngern nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dieses geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese einzeln niedergeschrieben würden, so würde, denke ich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Ja, ich weiß nicht, ob wir ganz bis zum Ende kommen werden oder ob die Zeit da einen Strich auch vielleicht macht. Ich möchte erst kurz über den Abschnitt 9 bis 14 nochmal so als Anknüpfung zwei, drei Gedanken sagen, die beim letzten Mal vielleicht etwas kurz gekommen sind. Ich möchte bei dem Vers 9 anfangen. Als sie nun ans Land ausgestiegen waren, sehen sie ein Kohlenfeuer angelegt und Fisch darauf liegen und Brot. Kohlenfeuer kommt zweimal im Neuen Testament vor. Und die Kapitel sind nicht besonders weit auseinander. Das eine Kohlenfeuer war das Kohlenfeuer, an dem Petrus sich wärmte, als er den Herrn verleugnete. Und das andere Kohlenfeuer ist hier an dieser Stelle. Und ich denke mir, dass der Petrus seltsam berührt sein mochte in seinem Herzen, als dieses Kohlenfeuer da war an diesem See. Interessant ist aber, zwei Kapitel vorher, in Kapitel 19, heißt es, glaube ich, in Kapitel 18, Vers 18, es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war. Die Nächte konnten wirklich kalt sein in der Gegend. Ich habe mal nachgeguckt, letztes 2022 gab es sogar mal Minus im März und im April. Es ist wirklich sehr selten, aber es kann sehr kalt sein. Und hier der Petrus, der war ja klatschnass. Wir erinnern uns in den Versen vorher, dass der Petrus ja in das Wasser gesprungen war, um dem Herrn entgegenzuschwimmen, und zwar nicht in seiner Badehose, sondern in seinem vollen Gewand. Er zog sich ja extra noch was an. Wir lesen aber schönerweise nicht, dass an diesem Kohlenfeuer, das der Herr hier bereitet hatte, ihn fror. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied an diesen beiden Feuern. Ich denke, an dem ersten Feuer, da war es innen kalt in seinem Herzen. Hier, glaube ich, war es nicht kalt. Weder von außen noch von innen. Wir wissen, dass der Herr ihm schon in den frühen Morgenstunden des Auferstehungstages erschienen war und sicherlich seine eigentliche Wiederherstellung im Verhältnis zum Herrn schon geschehen war. Aber seine öffentliche Wiederherstellung, die wir gleich finden, die stand sicherlich noch aus. Aber ich glaube, dass der Petrus, ich würde sagen, seltsam berührt war, als er an diesem Kohlenfeuer saß und sich so erinnerte an ein paar Tage vorher und doch nicht so ganz genau wusste, was jetzt kommen würde. Fisch lag da und Brot. Und da, finde ich, ist so ein ganz praktischer Hinweis, den wir uns mal wirklich merken können. Der Herr wusste ja, was er vorhatte. Er wollte den Petrus in aller Öffentlichkeit wiederherstellen, aus verschiedenen Gründen. Aber er knöpft sich den Petrus nicht vor oder sonst irgendwas, sondern als allererstes bringt er Wärme und was zu essen herbei, wenn wir das nur so sagen dürfen. Und ich glaube, dass das in ganz praktischer Weise für uns sehr gut ist, wenn wir das so handhaben. Wenn wir mal die Aufgabe oder den Dienst oder die Verlegenheit haben, mit jemandem sprechen zu müssen über Fehlverhalten, über Dinge, die geordnet werden müssen, da ist ganz sicherlich Wärme und was zu essen ein guter Anfang. Wenn wir sofort anfangen rumzuhacken, werden wir wahrscheinlich wenig Gelingen haben. Und dann geht's, und das ist auch eigentlich, wir hatten den Abschnitt ja vor einigen Wochen schon mal kurz vor uns, dann möchte ich beim Vers 15 weitermachen, weil da geht's jetzt eigentlich los. Als sie nun gefrühstückt hatten, als sie gekräftigt waren, hatte der Herr etwas vor mit dem Petrus. Und ja, wir werden es nie so hinkriegen, wie der Herr es hinbekommt. Aber wenn ich mir angucke, wie der Herr Jesus hier agiert, in den paar Versen hier, das ist ja wirklich, man denkt sich immer, schöner kann man es einfach nicht machen. Besser, natürlich kann man es nicht besser machen als er, das steht ja außer Frage. Aber in welcher schönen Art und Weise kümmert er sich jetzt hier um den Petrus? Warum macht er das überhaupt? Das ist ja mal eine Frage. Das ist ja hier keine Standardvorgehensweise, wo ich sagen würde, wenn jemand in Sünde gefallen ist, dann ist das die Standardvorgehensweise, vor allen Leuten die Sache mal ins rechte Licht zu rücken. Ich glaube, dass das hier schon eine außergewöhnliche Angelegenheit war. Und der Petrus war ja auch nicht sittlich gefallen. Ja, er lebte nicht in Hurerei oder Ähnliches, wo Gottes Wort uns sehr klare Vorgehensweisen beschreibt, wie damit umzugehen ist. Das hier war ja ein bisschen was Besonderes. Der Petrus war ja ein ganz bekannter Jünger. Stellen wir uns heute mal einfach vor, ich will gar keinen Namen nennen, das kann nur schief gehen, ein sehr bekannter Bruder, der in irgendeiner Debatte, in einer Podiumsdiskussion, da würde er sich ein bisschen angegriffen fühlen, dann würde er sagen, mit dem Herrn, mit Jesus, da habe ich nichts mit zu tun. Ich kenne diesen Menschen nicht mal. Ich habe keine Beziehung zu ihm. Das war ja, was der Petrus gesagt hatte, als er den Herrn verleugnete. Das war ja wirklich nicht gerade eine Kleinigkeit. Und der Herr hatte ja etwas vor mit ihm. Er wollte ihm einen Dienst geben und auch eine zweite Chance. Und um ihn dafür in die richtige, ja, um ihm auch zu helfen, seinen Dienst zu vollführen, ihm auch die Anerkennung der Mitgläubigen zu geben und so weiter, war es einfach nötig, dass der Petrus in aller Öffentlichkeit von dem Herrn wiederhergestellt wurde. Das war wirklich was Besonderes. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen derartigen Fall erlebt und kenne ihn nicht. Und doch, glaube ich, können wir uns sehr viel davon abgucken. Hey, Jesus ist ja generell einfach wunderbar in seinem Wirken. Seien wir mal ganz ehrlich, wenn einer von uns wie der Petrus so versagt hätte Also ob wir dem überhaupt noch mal, in Betracht gezogen hätten, dass der vielleicht noch mal zu gebrauchen wäre. Ich habe mal gehört, in einer Predigt hat einer gesagt, wir hätten einfach gesagt, Petrus, du bist erschossen. Du bist nicht mehr zu gebrauchen. Du kannst da hinten irgendwo in der achten Reihe sitzen, verhalte dich schön ruhig, aber mit dem Dienst und so, das ist rum. Ich glaube oft, wenn wir vielleicht auch nicht so reden, so denken wir doch manches Mal. Ja, der Petrus war schlimm gefallen, aber der Herr hatte anderes mit ihm vor. Ich hörte auch mal im Zusammenhang mit diesem Abschnitt, dass ein Bruder ein englisches Sprichwort zitierte. Das hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Dieses englische Sprichwort ist auf Deutsch, kein besonderes Sprichwort. Das lautet einfach, traue keinem Pferd, das gestürzt ist und die Beine gebrochen hatte. Da hat der Bruder gesagt, das ist gut für Pferde, aber nicht für Heilige. Und das sagt der Herr Jesus auch. Das ist gut für Pferde, aber nicht für meine Kinder. Der Herr Jesus hat für die, die die Beine gebrochen hatte, und wir alle in verschiedener Art und Weise hatten wahrscheinlich schon die Beine gebrochen, haben bestimmt fast alle vielleicht schon ernstlich versagt auf unserem Lebensweg, in unterschiedlicher Schwere. Ich kann ja nur von mir selber reden. Aber der Herr Jesus, der hat einen Blick dafür. Aber er macht auch keine halben Sachen. Das werden wir jetzt auch sehen. Die Verse sind uns ja ganz gut bekannt, die jetzt kommen. Und der Herr Jesus fängt an. Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Das hatte der Petrus ja gesagt. Wenn dich alle verlassen, ich nicht. Er hatte nicht gesagt, ich liebe dich mehr als die anderen, aber er hat es gemeint. Im Prinzip war das seine Aussage. Die anderen, das zog er in Betracht, die konnten versagen und konnten ihn verlassen, aber er selber nicht. Und der Herr fragt ihn. Im Prinzip stellt er ihm genau diese Frage. Liebst du mich mehr als diese? Der Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und man hört das schon mal, dass das hier ein bisschen seltsam betont, so nach dem Motto, ja Herr, ich liebe dich mehr als diese. Ich glaube mit Sicherheit nicht, dass der Petrus das hier gemeint hat. Ich glaube, dass das einfach ein, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das Ja bezieht sich nicht auf mehr als diese, sondern einfach, dass der Herr weiß, dass er ihn lieb habe. Es würde überhaupt nicht für sein zerbrochenes Inneres reden, wenn er jetzt sagen, genau dasselbe wiederholen würde, was er 10 Tage vorher vielleicht gesagt hat. Und es ist gut bekannt, ich denke, ich möchte es trotzdem nochmal wiederholen. Wir wissen, dass im Griechischen, das kommt im Deutschen einfach nicht so raus, verschiedene Wörter für die Liebe benutzt werden. Einmal die göttliche Liebe, das ist das, was der Herr hier sagt, liebst du mich? Aber der Petrus antwortet ihm anders. Er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist was anderes. Das eine, was der Herr sagt, ist diese göttliche Liebe, die in sich liebt, die einfach liebt und die gar nicht anders kann. Das, was der Petrus hier benutzt, dieses Wort, das bedeutet, ja Herr, du weißt, dass ich dir zugetan bin, dass ich dich lieb habe. Das ist ein bisschen was anderes als das andere. Ja, das ist etwas, was Anlass findet in dem anderen. Ja, das ist einfach eine Stufe niedriger. Der Petrus geht sofort eine Stufe runter. Er antwortet dem Herrn gar nicht auf diesem hohen Niveau, was der Herr ihm vorstellt, sondern er geht sofort runter. Du weißt, dass ich dich lieb habe, dass ich dir zugetan bin. Und dann sagt der Herr zu ihm, weide meine Lämmer. Der Herr fängt sofort mit dem Kostbarsten an, was er hat. Mit seinen Lämmern. Das sind die Jungbekehrten. Ja, die neu im Glauben sind. Die besonders der Weide, das Weiden spricht in besonderer Weise von der Nahrung, von der Nahrungsversorgung redet. Sofort, unmittelbar vertraut der Herr ihm die an. Was ist das für ein Auftrag? Was muss der Petrus gedacht haben? Weide meine Lämmer. Und ich finde es auch interessant, ist auch nicht neu. Was der Herr ihn fragt, Petrus, wie gut kennst du die Schriften? Petrus, welche Schule hast du besucht? Petrus, welchen Abschluss hast du? Welche Qualifikation kannst du vorweisen? Nein. Petrus, liebst du mich? Das ist die Frage, die befähigt, Dienst auszuüben für den Herrn. Liebst du mich? Wo Liebe zum Herrn ist, hat der Herr auch Aufgaben. Das ist etwas ganz Klares, was wir hieraus entnehmen können. Liebst du mich, Petrus? Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm. Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Jetzt geht der Herr Jesus ein bisschen runter in seinen Ansprüchen. Er sagt nicht mehr, liebst du mich mehr als diese? Er fragt nur noch, liebst du mich? Und ich bin mir sicher, der Petrus wird das gemerkt haben. Und der Petrus sagt dieselbe Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Ja, der Herr Jesus fragt jetzt nicht mehr nach dem Grad seiner Liebe, ob es mehr ist als bei den anderen, sondern einfach, ob er ihn liebt mit göttlicher Liebe. Und auch da sagt der Petrus wieder, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er geht auch wieder eine Stufe darunter. Du weißt, dass ich dir zugetan bin. Und jetzt erweitert der Jesus die Aufgabe etwas. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Das ist ein bisschen mehr als weiden. Hüten, das im Griechischen steht ein Wort, das kann man nicht so einfach übersetzen. Weil das griechische Wort, was da steht, würde man im Deutschen mit behirten am besten übersetzen. Das ist natürlich relativ schlechtes Deutsch. Aber es heißt, tue alles, was ein Hirte tut. Das bedeutet hüten. Das bedeutet mit Nahrung versorgen, den Zaun ausbessern, sich um die Feinde kümmern und. Alles, was wir, das ist der umfängliche Dienst an der Herde mit allen seinen Facetten. Und das ist jetzt sein Dienst, das Apostelamt, wenn wir es später im Galaterbrief sehen, der Beschneidung. So kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Der Petrus bekam ja, wenn wir es eng der Lehre nach betrachten, ja den damals gläubigen Überrest der Juden anvertraut. In ganz besonderer Weise. Deren Apostel war, es steht im Galaterbrief ganz klar gesagt. Hüte meine Schafe. Jetzt würde man ja denken, naja, ist die Sache ja jetzt, es reicht jetzt, würden wir sagen. Also ich würde das wahrscheinlich sagen. Ich habe mir das mal angehört und er scheint mir sehr einsichtig zu sein. Und ich habe ihm seine Aufgabe gegeben. Aber der Petrus hatte den Herrn dreimal verleugnet. Und ich glaube, der Herr kann ihm das einfach nicht ersparen, ihn auch dreimal wirklich zu fragen. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Jetzt ist der Herr noch eine Stufe runtergegangen. Er redet nicht mehr von der göttlichen Liebe, sondern der Herr benutzt dasselbe Wort, was der Petrus auch benutzte und sagt, Petrus, bist du mir zugetan? Ich glaube, das hat den Petrus getroffen. Ich glaube, der Petrus hatte viel Liebe für den Herrn. Eine tiefe, inbrünstige Liebe. Ich würde nicht wagen, mich mit der Liebe des Petrus zu vergleichen, die er zu dem Herrn hatte. Ich glaube, wir haben wenig Vorstellung davon, wie sehr er seinen Herrn und Meister geliebt hat. Und dass der Herr ihn da jetzt zum dritten Mal fragte, immer ein bisschen tiefer ging in seinem Anspruch, das hat ihn schon ganz schön getroffen in seinem Herzen. Da bin ich überzeugt. Das steht ja jetzt auch gleich hier. Bevor wir weitergehen, finde ich noch einen Gedanken sehr interessant. Der Herr beschäftigt sich überhaupt nicht damit, dass der Petrus ihn verraten hat. Da nimmt er mit keiner Silbe Bezug drauf irgendwo. Der Herr guckt einfach tiefer. Er guckt dahin, wo kommt's her? Wo hat seine Ursache, dass der Petrus den Herrn verraten hat? Das war die Konsequenz dessen, ja, seines Selbstbewusstseins. Auch seiner Selbstüberschätzung, des Vertrauens in seine Liebe zum Herrn. Und da setzt der Herr auch hier den Hebel an. Ja, an seinem Selbstbewusstsein, an seiner Selbstwahrnehmung, an seiner Liebe zum Herrn, was er von sich denkt, wie er den Herrn lieben würde. Das ist nämlich gar nicht so einfach mit der Liebe zum Herrn. Der Petrus, ich glaube, es ist nicht schlimm, den Herrn viel zu lieben, also ganz im Gegenteil. Es hat mir einer gesagt, das Problem war, dass der Petrus wusste, dass er den Herrn lieb hat. Das ist auch so oft so unser Problem, oder? Beim Paulus, als er Paulus im dritten Himmel war, das war nicht gefährlich. Aber da gewesen zu sein, zu wissen, ich war da, wo niemand anderes sonst war, das war gefährlich. Weil das konnte Anlass geben, sich zu erheben oder zu überheben. Und da steht er, da bekam er einen Stachel vom Herrn, damit er sich nicht überhebe. Und der Petrus, so schön seine Liebe zum Herrn war, aber wenn das sein Stützpfeiler war, seine Liebe, wenn die ihn bewahren sollte, dann konnte er nur fallen. Und das macht der Herr hier auch nochmal, bringt er einfach nochmal nach vorne. Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und spricht zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Da lesen wir oft so drüber weg, aber es ist für mich persönlich einer der kostbarsten Verse in Gottes Wort, die zweite Hälfte. Und er spricht zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Der Petrus wirft sich auf die Allwissenheit Gottes. Haben wir darüber nachgedacht, was für ein unermessliches Vorrecht das ist, dass wir uns auf die Allwissenheit Gottes werfen dürfen. Im Allgemeinen wird damit ja eher gedroht mit der Allwissenheit Gottes. Das ist auch im gewissen Sinne auch absolut legitim. Auch jeder, der in Sünde lebt und jeder Mensch sollte wissen, dass Gott alles sieht. Aber er sieht nicht nur unsere Vergehung, sondern er sieht eben alles. Er sieht auch alles, was in unserem Herzen ist, was ihm zugeneigt ist. Was dem Herrn Jesus zugeneigt ist. Jeden Funken, er sieht alles, nichts entgeht ihm. Wirklich gar nichts. Haben wir mal darüber nachgedacht, was das für ein köstliches Vorrecht ist, dass wir uns auf die Allwissenheit Gottes berufen dürfen. Es ist auch ein Eingeständnis, dass es der Allwissenheit Gottes bedurfte, damit man wirklich erkennen konnte, dass der Petrus den Herrn liebte. Das ist ja bei mir oft auch so. Kann nicht sagen, dass man meinem Verhalten immer ansehen kann, dass ich den Herrn liebe. Der Petrus musste sich darauf berufen, dass der Herr wusste, dass er ihn lieb hat. Ich muss mich auch oft darauf berufen, dass ich weiß, dass der Herr weiß, dass ich ihn lieb habe. Aber es ist so kostbar, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Wir haben mal darüber nachgedacht, wie das so ist, wenn der Herr uns erforscht, wenn er in uns blickt, auf der Suche ist nach Liebe zu ihm. Und wenn Gott in uns guckt und wenn er ganz tief guckt, dann findet er ja irgendwann etwas. Warum? Weil er es selber reingelegt hat. Er findet ein neues Leben. Er findet Liebe zum Herrn Jesus. Liebe, die er selber in unser Herz gelegt hat. Das hat mich schon so oft so ermuntert, darüber nachzudenken, dass ich mich werfen darf auf die Allwissenheit Gottes. Und es gibt noch einen Vers, der ein bisschen ähnlich ist aus dem ersten Johannesbrief. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt auf die Schnelle. Ja, 1. Johannes 3. Vers 19 und 20. Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Ich mag mit Worten wirklich nicht zu beschreiben, wie wunderbar das für meine Seele ist, mich darauf berufen zu dürfen, dass, wenn der Herr in mein Herz guckt, er irgendwann Liebe zu ihm und auch Liebe zu den Heiligen finden wird. Da darf sich jeder reinflüchten, der ein Kind Gottes ist. Ich finde, es ist ein unermesslich großes Vorrecht. Weide meine Schafe. Das Weiden scheint sehr wichtig zu sein, das Nahrung zu geben. Das steht nämlich zweimal hier. Weide, hüte, weide. Wenn wir die Briefe des Petrus lesen, hinterher die beiden, wenn wir die mal lesen unter dem Eindruck dieser Kapitel hier, wenn wir mal lesen Johannes 18 bis 21 und dann lesen wir mal die Briefe des Petrus einfach nacheinander weg, da werden wir mal merken, wie sehr das so ein anderer Petrus war, wirklich, der das Volk Gottes auf dem Herzen trug. Also das tut vorher natürlich auch, das ist so will ich, aber so in einer ruhigen Art, in einer schönen Art. Da ist überhaupt nichts mehr von diesem, ja, vielleicht manchmal etwas vorschnellen oder vielleicht auch aufbrausenden, was er hatte, so dabei. Es ist ganz ruhig, es ist liebevoll. Sie sind sehr demütig, seine Briefe. Wenn wir es mal lesen, dann heißt es immer, wenn ihr diese Dinge tut, dann werdet ihr haben. Er sagt nie, ich habe diese Dinge getan oder wir. Er nimmt sich immer raus. Man könnte auch auf den Gedanken kommen, dass er so sagt, ich bin gefallen in diesen Dingen. Ich konnte nicht. Aber wenn ihr sie tut, ihr werdet. Ich glaube, dass er ein sehr, sehr, sehr demütiger Mann auch war hiernach. Und seine Briefe sind so ein großer Trost und Ermunterung, wenn wir sie uns durchlesen. Und jetzt kommt wieder ein sehr besonderer Vers. Wirklich ein besonderer Vers. In den Versen 15 bis 17 bekommt der Petrus ja seinen Dienst. Und ich bin davon überzeugt, dass für jeden Gläubigen, egal wie tief er gefallen ist, wenn er wiederhergestellt ist bei dem Herrn, auch eine Arbeit da ist. Ein Dienst da ist. Wir denken ja bei Diensten im Regelfall an Geschwisterbesuchen und Predigtdienste. Gehört ja natürlich ganz klar dazu, aber das Feld ist unendlich. Alles, was der Herr uns zu tun gibt, ist ein Dienst. Und er wird niemanden wiederherstellen, damit er danach irgendwo in der Ecke sitzt und nichts zu tun hat. Das ist ganz klar. Jedem Gläubigen, egal wie tief er in Sünde gefallen ist, wenn die Dinge geklärt und geordnet sind, gibt es auch einen Dienst. Vielleicht nicht jeden Dienst. Das ist klar. Je nachdem, was wir getan haben, sind manche Dinge einfach raus. Da sind wir einfach verbrannt für vielleicht. Aber es wird etwas da sein. Was aber jetzt in Vers 18 kommt, das ist wirklich was Besonderes. Wahrlich, wahrlich, das ist das letzte wahrlich, wahrlich in Gottes Wort. Ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Das hier ist eine echte zweite Chance. Und zwar in der Angelegenheit, wo er versagt hatte, nochmal eine neue Chance, den Herrn wirklich zu bekennen. Das ist selten. Das ist wirklich selten. Dass wir eine Gelegenheit auslassen oder verstreichen lassen oder einfach zu feige sind. Ja, ich habe oft überlegt, ob ich das sagen soll, aber es lässt sich nicht verknüpfen mit jemandem, den ihr kennt oder so. Es ist einige Jahre her. Da hat der Herr mir ganz klar gemacht, ich sollte eine bestimmte Gemeinde besuchen. Ich wusste gar nicht so genau, was ich da tun sollte, ob mittwochs abends oder sonntags, aber ich hatte einen klaren Auftrag vom Herrn, diese Gemeinde zu besuchen, und ich habe es nicht gemacht. Ich war zu feige. Ich habe gedacht, was werden die sagen? Da kommt da jetzt ja hier so einer da um die Ecke. Und dann wurde ich nochmal aufmerksam darauf gemacht, durch jemand anderes quasi, doch mal diese Gemeinde zu besuchen. Das habe ich nicht gemacht. Und ein halbes Jahr später gab es die Gemeinde nicht mehr. Die Chance kommt nicht mehr wieder. Sie gibt es nicht mehr in der Art, wie sie damals da war. So möchte ich vielleicht sagen. Die Chance kommt nicht mehr wieder. Das kann ich nicht nachholen. Das ist weg. Und so wird vielleicht jeder in seinem Leben Dinge kennen. Da gibt es keine zweite Chance. Es kommen andere Dinge. Der Herr hat Arbeit für uns. Aber dass wir wirklich darin, wo wir im Ungehorsam waren, wo wir versagt haben, nochmal genau dieselbe Angelegenheit nochmal vorgelegt bekommen von ihm, ist etwas Besonderes. Und es ist auch etwas Besonderes, dass so ein Diener wie der Petrus, so ein bekannter Diener, wirklich wieder richtig zurechtkommt. Im Allgemeinen in Gottes Wort, wenn wir uns die großen Gottesmänner angucken, geht der Weg entweder von unten nach oben oder von oben nach unten. Es gibt nur ganz wenige, die von oben kamen, runterkamen und wieder hochkamen. König David, das ist wirklich das im Alten Testament. Er hatte einen guten Anfang, er hatte wirkliche Tiefpunkte und er hatte auch wirklich ein gutes Ende im eigentlichen Sinne. Jakob fing unten an und endete oben. Er betete an über der Spitze seines Stabes, bevor er die Füße aufs Bett zog und heimging. Salomo fing weit oben an und endete sehr weit unten. Und wenn wir mal so in unseren Gedanken mal so Gottes Wort Revue passieren lassen, ich glaube, wir finden nicht so viele. Ich finde, Johannes Markus ist noch ein bisschen so auch jemand, der einen guten Anfang hatte, dann eine ordentliche Dülle und den der Herr danach noch gebrauchte, ein Evangelium zu schreiben. Das würde ich sagen, war auch ein wirklich gutes Ende. Aber die allermeisten haben eine Tendenz von unten nach oben oder von oben nach unten. Aber hier, der Petrus war jemand, der kam von oben, er ist tief gefallen und er wurde vollständig eingesetzt, bekam eine zweite Chance. Und was für eine. Ich glaube, der weiß nicht, wie viele es gibt in der Schrift, den der Herr angekündigt hat, was mit ihnen passieren würde, genau. Natürlich Gerichtsankündigungen gab es eine ganze Menge, aber dass er jemanden ziemlich deutlich den Ausgang seines Wandels, und es war ja nun kein angenehmer Ausgang, der hier vor ihn kam. Als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Ich stelle mir es immer so vor, wahrscheinlich gefesselt, streckte seine Hände aus, musste gegürtet werden, sein Kleid. Das war nicht mehr der Petrus, der das Schwert sich selbst gürtete und losschlug. Ja, ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies sagt er aber andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Ich glaube, der Petrus, der wird sich so gefreut haben, dass der Herr ihm nochmal eine Chance gegeben hat, seinen Namen zu bekennen. Einmal hatte er versagt, weil er Angst hatte. Natürlich, deswegen hat er den Herrn verleugnet. Er hatte Angst, wie wir oft alle sind. Ich oft auch. Feiger Hund, ist einfach so. Und der Petrus auch. Er war einfach feige in dem Moment. Feige. Versteht nicht falsch. Ich denke nicht von mir, dass ich bestanden hätte in dieser Prüfung. Aber er hatte Angst. Und jetzt gab der Herr ihm die Gelegenheit, hat gesagt, ich gebe dir nochmal die Chance, mich genau in einer solchen Situation, ja, dein Leben für mich zu geben. Das ist schon wirklich was Besonderes. Das finden wir sonst in Gottes Wort nicht so oft. Und es ist ja auch keine angenehme Sache. Das braucht ja keiner hier zu glauben. Das wäre was Schönes, als Märtyrer für den Herrn zu sterben. Wir sind da ja ganz oft Haben wir ja mal. Uns geht's ja gut. Wir sind ja, erstens mal sind wir alle sehr leidensscheu. Ich auch. Wir sind es einfach. Wir sind leidensscheu. Wir leiden ja schon unter den kleinsten Einschränkungen. Wir sind einfach leidensscheu. Und im Allgemeinen ist, würde ich auch sagen, unsere Berufung nicht als Märtyrer für den Herrn hier zu sterben. Das scheint mir zumindest so. Im Einzelfall mag es sowas heutzutage natürlich geben und in anderen Ländern keine Frage, aber hier, wo wir sind, da haben wir oft überhaupt kein Verhältnis dazu. Der Petrus, bei allem, was er gemacht hat, zukünftig, immer dachte er daran, dass er die Krönung seines Dienstes sein würde, dass er sein Leben für den Herrn geben würde. Ich glaube, das muss den Petrus gepackt haben. Das glaube ich. Ich glaube, der hat sich wirklich gefreut darüber. Natürlich nicht in einer leichtfertigen Freude, sondern im Bewusstsein des ganzen Ernstes, der dahinter steht und doch, dass der Herr ihn würdig erachtet hat, für ihn sein Leben zu geben. Die kirchliche Tradition berichtet, dass als Petrus gekreuzigt worden ist, er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden wäre, weil er es sich gewünscht hat. Damit er seinem Meister nicht so sehr ähnelt. Ist unbestätigt, aber wie hat meiner gesagt, zutrauen würde man ihm es auf jeden Fall. Dies sagt er andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Ja, wenn es auch nicht unser Teil ist, den Herrn vielleicht durch den Märtyrertod zu verherrlichen, so glaube ich doch, dass durch den Tod den Herrn zu verherrlichen, auch denen vorbehalten ist, die auf normalem Wege hier die Augen zumachen. Ich glaube, man kann den Herrn auch in seinem Tod verherrlichen hier, zu Hause. Ich glaube, jeder Gläubige, der nah beim Herrn ist, kann den Herrn verherrlichen in seinem Tod. Und wer kennt nicht solche Gläubige, die heimgegangen ist, ja, wo es eigentlich eine Verherrlichung für den Herrn war, in Frieden, in Freude, in geregelten Verhältnissen, nicht in Unordnung, alles geklärt. Das ist auch den Herrn im Tod verherrlichen. Die Chance, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, haben wir alle. Wenn wir nah bei ihm bleiben, bin ich sicher, wird er uns das gewähren. Bin ich ganz sicher, ihn mit unserem Tod zu verherrlichen, ist ein schönes Zeugnis und es steht jedem von uns offen. Erst in Versen 4 und 25 gehen, ein kurzer Gedanke. Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese einzeln niedergeschrieben würden, so würde, denke ich, selbst die Welt, das Wort für Welt, auch mit Universum übersetzen, die geschriebenen Bücher nicht fassen. Es gibt so allerlei Abenteuerliches zu diesem Vers, wie das denn wohl gemeint wäre. Also manche sagen, ja, das wäre ein lyrisches Stilmittel, ein bisschen Übertreibung, um zu sagen, ja, der Herr hat einfach viel gemacht oder so. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es genau so wortwörtlich zu verstehen ist, wie das hier steht. Weil der Ewige kann nicht in Bücher gefasst werden. Haben wir darüber nachgedacht, was der Herr alles getan haben muss auf dieser Erde, was überhaupt nicht in der Bibel niedergeschrieben ist. Was er geredet haben muss. Und was für ein Tiefgang. Manchmal unterhalten wir uns über kleinste Absätze von ihm und wir kommen nicht zum Ende. Was für ein Tiefgang seine Worte haben. Der Ewige lässt sich nicht in Bücher fassen. Das finde ich, ist für mich ein wunderbarer Gedanke. So wird es auch in der Ewigkeit sein. Es wird kein Ende geben. Es wird kein Ende geben. Wir werden immer was Neues entdecken. Wir werden immer Neues in seiner Liebe entdecken. Es gibt kein Ende. Der Ewige ist nicht zu begrenzen. Finde ich so einen so tröstlichen, so einen ermunternden, so einen schönen Gedanken. Am Ende möchte ich nur noch auf den Vers 22 eingehen. Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an. Das ist ja eine ganz interessante Szene hier, wenn wir jetzt so zwischen Vers 19 und Vers 20, steht hier nicht, aber vermutlich kommt Bewegung. Sie sitzen am Feuer. Dann sagt der Herr, folge mir nach. Petrus wandt sich um und sieht den Jüngern nachfolgen, den Jesus liebte. Naja, ich glaube nicht, dass sie noch saßen in dem Moment, sondern ich glaube, sie gingen wirklich. Ich glaube, der Herr ging, der Petrus ging und der Johannes, der brauchte nicht mal eine Aufforderung. Der folgte von selber nach. Aber ich glaube, sie gingen einfach. Wohin? Steht hier nicht, möchte ich gleich noch mal ganz kurz drauf zurückkommen. Und dann hier unten, wenn ich will, dass ihr bleibe, bis ich komme. Das ist ja ein sehr, warum hat der Herr das gesagt? Was wollte er damit sagen? Er hat es ja sehr absichtlich unscharf formuliert. Missverständlich, würden wir sagen. Ging ja auch sofort das Missverständnis unter die Brüder aus, also nicht unter die Welt, sondern unter die Brüder, dieser Jünger stirbt nicht. Das war eine gewisse Konflikt. Was meint der Herr denn damit, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme? Ich werde die Frage nicht abschließend beantworten können, aber ich möchte einige Punkte noch kurz zeigen, die bedeuten könnten, was es heißt, ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Eben habe ich gesagt, der Petrus war der Apostel der Beschneidung. Mit seinem Tod endete dieser besondere Dienst. Wir finden nirgendwo in Gottes Wort, dass dieser Dienst im Besonderen an den Juden nochmal durch Gott aufgegriffen worden wäre, sondern wir finden danach eigentlich nur, dass es wirklich in der Gesamtheit betrachtet wird. Das, was der Johannes gemacht hat, ging ja auch einfach weiter. Er blieb ja in einem gewissen Sinne, in mehreren gewissen Sinnen näher, bis der Herr kam. Erstens mal, er war der Älteste von den Jüngern. Er lebte am längsten. Er schrieb die Offenbarung. Mag auch sein, dass es sich darauf bezog. Bleibe, bis ich komme. In der Offenbarung finden wir das Kommen des Herrn. Und wir wissen es nicht genau, aber es gibt mehrere Punkte, was damit gemeint sein könnte. Auf jeden Fall glaube ich, dass der Herr uns hier etwas zeigen möchte. Und zwar, dass es genau zwei Möglichkeiten gibt. Wir können ihn durch unseren Tod verherrlichen oder wir können bleiben, bis er kommt. Was anderes gibt's nicht. Wir werden heimgehen, wie der Petrus und im übertragenen Sinne der Johannes, können wir bleiben, bis er kommt. Was geht es dich an? Das steht einfach Gott zu entscheiden. Er entscheidet darüber. Aber wir dürfen wissen, er entscheidet gut. Und so möchte ich uns einfach sagen, wir haben so einen herrlichen Herrn. In welcher Liebe, welcher Weisheit, welcher Tiefgründigkeit er sich dem Petrus zuwendet. Er stellt ihn wieder her. Er gibt ihm einen Dienst. Er gibt ihm eine zweite Chance. Braucht man noch mehr Motivation? Wer so einem Herrn und Meister dient, dem muss die Aufforderung des Herrn eigentlich, folge mir nach, einfach fallen. Und doch sind wir oft so anders. Aber wenn wir uns den Herrn Jesus so vor Augen halten, wie er mit seinem Jünger umging, wie er ihn wirklich gehegt und gepflegt hat, und wie er ihn gebrauchen konnte, dann ist das für mich wirklich eine große, große Motivation. Tja, ob wir ihn durch unseren Tod verherrlichen, ob wir bleiben, bis er kommt, folge du mir nach.